Dir. Ich hoffe, ich darf dich stören in deinem Ruhe. Und lass uns zusammen starten. Danke, Papa, dass wir da sein dürfen. Danke, Vater, Herr, für deine Gegenwart hier, Herr. Und wir beten, dass du tatsächlich schenkst, dass wir tiefer, Herr, erkennen, Herr, wie sehr du uns liebst, Herr, wie nahe du uns bist, Herr. Was für wunderbare Pläne du hast, Herr, durch all unsere Schwierigkeiten und manchmal Wechselbad der Gefühle, Herr, bist du immer der Gleiche, hast du wunderbare Pläne. Und ich bete, Vater, dass du uns heute einen richtig, richtig scharfen Blick auf das schenkst, Herr, was du nun deinem Wort uns erklärst. Amen. Wir haben ja so das Sprichwort, der Schein trügt. Und das sieht man zum Beispiel, dass wir Menschen oft ziemlich gut darin sind, Fälschungen zu erkennen. Wir haben zum Beispiel die kleinen Kinder, die Spielzeuge, die gehen ja mit den Generationen so mit. Früher hat man so mit Stöckchen oder Bauklötzchen gespielt. Meine Kinder, die haben schon ein Spiel-Handy oder sogar eine Spiel-Smartwatch. Also habe nicht ich ihnen geschenkt, aber wir haben moderne Spielzeuge. Und Kinder lieben es ja, mit den Sachen von den Eltern zu spielen. So. Und dann besonders die Handy oder Tablet oder Fernseher ist da besonders beliebt. Aber auch der Schlüsselbund und besonders der Autoschlüssel. Und mein Sohn, mein größter Sohn, der war, als er kleiner war, super fasziniert vor dem Autoschlüssel. Und dann hat der Opa ihm auch einen Autoschlüssel geschenkt. Natürlich nicht einen ganz echten, aber der war wirklich täuschend echt. Aber mein Sohn hat das sofort gemerkt. Also irgendwie haben wir die Fähigkeit als Menschen, eigentlich sehr gut zwischen Fälschung und Wahrheit zu unterscheiden. Also oft trügt uns der Schein nicht, aber manchmal doch. Und da darfst du mal aufschlagen mit mir, 1. Mose 28, die Verse 15 und 16, wo wir Jakob haben, der einen richtig, richtig kostbaren Moment in seinem Leben erlebt. Er war gerade eben weggelaufen von einer ziemlich schwierigen Situation mit seinem Bruder. Da war er nicht ganz unschuldig. Und ist eben geflohen vor seinem Bruder, weil er ihn gefürchtet hat und kommt jetzt aber an einen Ort und merkt, wie Gott plötzlich ihm im Traum begegnet. Und da spricht Gott im Traum zu ihm, 1. Mose 28, Vers 15, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe, beziehungsweise Abraham zugesagt habe, beziehungsweise Isaak zugesagt hat. Und dieses Bundesversprechen, das Gott Abraham gegeben hat, das erneuert er jede Generation wieder. Und wir wissen, Jakob ist dann der Stammvater von den 12 Stämmen und von ganz Israel. Und was so interessant ist, ist, dass Gott ihm zusagt, lesen wir es nochmal ganz genau, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst. Aber das ist nicht ganz das, was Jakob, wofür er sich jetzt bedankt. Und zwar sagt er da in Vers 16 dann, als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Später nennt Jakob diesen Ort dann Bethel, auf Englisch Bethel, Haus Gottes. Und das klingt alles wunderbar, das sind wir vielleicht gewohnt, aber Jakob versteht nicht ganz das, was Gott ihm sagt. Gott sagt ihm, ich bin immer mit dir, überall, wo du hingehst. Jakob versteht, oh wow, an diesem Ort ist Gott sehr stark. Das heißt, gestern war ich an einem Ort, da war Gottes Gegenwart nicht so stark. Und jetzt muss ich gucken, wie ich es hinkriege, welche Orte sind denn stark mit der Gegenwart Gottes und welche weniger. Also welche Gemeinde hat echt eine starke Salbe und welche Gemeinde hat echt eine starke Gegenwart Gottes? Und mein Schlafzimmer zu Hause, das leider nicht so stark. Das irgendwie, die Verbindung ist irgendwie da ein bisschen unterbrochen. Das ist gar nicht das, was Gott ihm gesagt hatte. Und oft geht es uns genauso, dass wir entweder gar nicht wissen oder gar nicht glauben, das, was Gott tatsächlich in seinem Wort so klar sagt. Du darfst mal mit mir aufschlagen, die Parallelstelle im Neuen Testament, in 1. Korinther 6, wo Gott durch Paulus uns lehren will und wie Jakob, der gesagt hat, Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. So fragt Paulus die Christen in Korinth und sagt in Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Der Kontext ist, dass die Korinther noch ein bisschen Schwierigkeiten hatten, ein heiliges Leben zu führen. Sondern sie hatten viel von dem Lebensstil
der Welt, von Menschen, die Gott nicht kennen, übernommen und dachten, das ist halt so, wir haben alle unsere Schwächen, da, so ist das irgendwie halt. Dass man, man wird ja nicht perfekt. So. Und Paulus sagt, warte mal, wisst ihr gar nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Genauso wie Jakob, der nicht wusste, dass Gott an diesem Ort ist, leben wir oft, ohne zu wissen, dass Gott wirklich in mir lebt. Und man könnte schlussfolgern aus diesem Kontext, wie Paulus das darstellt, dass wenn ich weiß, dass Gott in mir lebt, dann lebe ich nicht in Sünde. Das heißt, der Schlüssel, um Sünde zu überkommen, ist vielleicht nicht noch härter beten, sondern ist vielleicht wissen oder glauben, dass Gott in mir lebt, der ich noch nicht vollkommen bin, der ich noch manche Schwierigkeiten habe. Und wie schön ist das zu erkennen, dass die einzige Distanz, die zwischen Gott und mir ist, mein Unglaube ist, dass er schon nahe ist. Ich bin Tempel des Heiligen Geistes. Aber oft sage ich, nein, das kann ja gar nicht sein, weil meine Gefühle bestätigen das gar nicht. Und schau mal meine Umstände an. Ja, wenn Gott wirklich mit mir wäre, ja, dann würde mein Leben anders aussehen. Dann würde der Teufel nicht so viel Freiheit haben, so viel Unfug und so viel Durcheinander zu bringen. Und ich lasse Umstände, Gefühle lauter sprechen als das Wort Gottes. Dass ich nicht zu Tempel A oder Tempel B rennen muss, um Gott zu finden, sondern dass Gott in mir lebt. Und die einzige Distanz zwischen dir und Gott nicht Gottes Ungeduld ist, sondern dein Unglaube, dass er schon nahe ist. Das heißt, ich bete nicht, um näher zu Gott zu kommen. Ich bete, um mir die Nähe Gottes bewusster zu werden. Durch mein Gebet wird Gott nicht gnädiger mit mir. Aber ich werde mir bewusster seiner Gnade. Und wie schön ist es, wenn wir diese Reihenfolge nicht vertauschen. Was wir im Alten und im Neuen Bund so haben, dass das eine andere Reihenfolge hat oft. Im Alten Testament, im Gesetz ist es so, du musst leisten, damit Gott dir gnädig ist, damit Gott dich segnet. Und dann haben wir am Ende von 5. Mose eine Liste, welchen Fluch du bekommst, wenn du nicht gehorsam bist, welchen Segen bekommst, wenn du gehorsam bist. Das ist der alte Bund. Das ist nicht der neue Bund. Aber oft haben wir so dieses menschliche Verständnis und wir projizieren Einstellungen auf Gott und denken, Gott wäre so wie wir. Und das haben wir, so sind teilweise wir Menschen gestrickt. Man hat zum Beispiel Studien gemacht, wie wir Menschen lesen. Und wir lesen nicht in erster Linie das, was da steht, sondern wir lesen das, versuchen die Buchstaben so zu entziffern und quasi lesen die Worte, die mein Kopf schon gespeichert hat und schauen, welches Wort ist denn am ähnlichsten. Zum Beispiel, wenn du einen Text hast, wo nur der erste und der letzte Buchstabe von den Wörtern am richtigen Platz ist und die ganzen Buchstaben in der Mitte sind völlig durcheinander. Wir Menschen können diesen Text nach ein bisschen Übung trotzdem völlig flüssig lesen. Obwohl, zum Beispiel beim Wort Jesus, J-E-S-U-S, nur der erste und der letzte Buchstabe ist vielleicht am richtigen Ort und alle Buchstaben sind in der Mitte vertauscht. Das E ist ganz hinten, das U ist ganz vorne. Wir sind trotzdem in der Lage, weil wir Menschen mit dem Gehirn Worte sehen und in erster Linie nicht gucken, was steht da, sondern sehr schnell dabei sind, zu vergleichen mit unserem mentalen Lexikon, welche Worte kenne ich denn schon, die sehr ähnlich sind. Das sehe ich jeden Tag bei meinen Schülern, dass sie da Texte lesen und plötzlich lesen die von einem Stadion, obwohl da Situation steht. Und sowas passiert, weil wir Menschen in erster Linie oft nicht das lesen, was da steht, sondern das, was so ähnlich ist, wie das, was wir schon kennen. Und das ist natürlich fatal, weil ich dann eventuell Gott gar nicht kennenlerne, wie er ist. Ich höre gar nicht, was Gott mir sagt, weil ich nicht aufmerksam lese und zuhöre. Und mir ging das viele Jahre in Lukas 7 so. Da haben wir eine wunderbare Stelle und das ist diese Stelle, wo Jesus ja sagt, dass wenn ich viel wenn ich viel liebe, dann vergibt mir Gott viel. Lesen wir die Stelle mal und merken, dass das da gar nicht steht. Da ist Jesus zu Gast bei einem Pharisäer und da kommt, ganz dreisterweise, kommt eine Sünderin, also eine Frau, die sehr, sehr schlecht gelebt hat. So ein bisschen wie die Menschen in Korinth, wo Paulus uns erinnert, warum Menschen frei werden. Und da heißt es in Vers 47 von Lukas 7, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und jahrelang habe ich verstanden, wenn ich viel liebe, dann wird mir viel vergeben. Weil die Frau hat ja viel geliebt und dann hat Jesus gesagt, okay, deine Sünden sind vergeben. Aber das steht da gar nicht da. Hier steht nicht, weil die Frau viel geliebt hat, deshalb wurde ihr vergeben, sondern genau andersrum. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden und darum hat sie viel Liebe erwiesen. Manchmal sind wir unaufmerksam, wenn wir das Wort Gottes lesen und lesen nicht, was da steht, sondern unsere eigenen menschlichen Lebensweisheiten legen wir oder lesen wir in die Bibel rein. Und dann werde ich nicht frei, weil die Wahrheit mich frei macht. Und nicht meine Lebensphilosophie, nicht meine Lebenserfahrungen. Das ist meistens, was mich bindet und gefangen hält. Und wie schön ist es, wenn ich zum Beispiel tatsächlich glaube, dass Gott in mir lebt. Dass ich das vielleicht überhaupt weiß. Und Paulus die Korinther fragt, hey, so wie ihr lebt, zeigt es mir, dass ihr das gar nicht wisst, dass Gott in euch lebt. Und wie schön ist das, wenn ich ja nicht bete, um Gott gnädiger zu machen, nicht bete, um Gott näher zu kommen, sondern bete, um mir bewusster zu werden, dass ich im neuen Bund schon alles geschenkt bekommen habe. Ich habe nicht durch meine Leistung verdient, dass Gott in mir lebt. Ich habe nicht durch meine Leistung verdient, dass Gott gnädig ist mit mir. Und wie Benny so schön am Sonntag gesagt hat, Gott liebt mich nicht mehr, wenn ich jeden Tag Bibel lese. Gott liebt mich nicht weniger, wenn ich an einem Tag nicht Bibel lese. Oft haben wir ein religiöses, alttestamentliches Verständnis, lesen viele Sachen in die Worte Jesu rein, die da so gar nicht stehen. Manchmal, muss man ein bisschen aufpassen, provoziert Jesus Menschen ein bisschen mit einem alttestlichen Verständnis. Aber wir müssen uns fragen, was will der Heilige Geist tatsächlich sagen? Und es ist so schön, wenn wir immer wieder merken, wow, was ich oft so verstehe, was ich oft so glaube, das ist ja gar nicht das, was da steht. Und wie befreiend ist es, wenn ich merke, Gott vergibt mir zuerst. Und als natürliche Folge erlebe ich, wie ich immer mehr lieben kann. Und lasst uns heute Morgen ja wirklich diese Verheißung Gottes glauben, dass Gott in mir lebt, dass Gott mir gnädig ist, dass Gott mir allen Segen geschenkt hat, den ich brauche. Und lasst uns weniger Dinge hinterherrennen, wo wir denken, dass wir sie noch brauchen, sondern lasst uns erkennen, dass Gott sie schon längst geschenkt hat. Vater, ich danke dir für dein Wort, was so klar spricht, Herr. Und ich bete, Herr, dass du uns zu Kindern machst, die wirklich so aufmerksam zuhören, aufmerksam lesen, was da tatsächlich steht, Herr. Und dass wir immer weniger den Fehler machen, dass wir unsere eigenen Lebenserfahrungen, unsere eigenen schmerzhaften Erlebnisse, die wir hatten im Leben, Lebensweisheiten, Herr, Verletztheit von uns selbst auf dich projizieren und denken, dass dein Wort das auch noch bestätigen würde. Vater, lehre uns mit Verständnis, dein Wort zu lesen und dann zu merken, wie wir ermutigt werden, wie unser Herz verändert wird und wo wir merken, wow, dein neuer Bund, den du uns geschenkt hast, hat so viele Verheißungen, die wir wirklich anfangen dürfen zu glauben, dass du in mir lebst. Dass du mir gnädig bist, dass du mich liebst, dass du mir nahe bist, dass du mir alles geschenkt hast, was ich brauche. Vater, und so mit diesem wunderbaren Mindset, mit dieser Perspektive wollen wir in diesen Tag starten, Herr. Amen. Amen.